Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Anna von Hacht. Anna ist Trainerin und Beraterin aus Hamburg und begleitet seit vielen Jahren pädagogische Teams und Leitungskräfte in ihrer Zusammenarbeit. Ihr Schwerpunkt liegt auf Teamentwicklung, Supervision und Begleitung von Veränderungsprozessen. Gerade wenn es um Change Management geht, bringt Anna sowohl strukturelle Klarheit als auch einen feinen Blick für zwischenmenschliche Dynamiken mit. Eine wertvolle Kombination, um Veränderungen gemeinsam und wirksam zu gestalten. Anna, herzlich willkommen.
Hallo, liebe Daniela, vielen Dank für diese charmante Anmoderation.
Sehr gerne.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pädico-Akademie.
Ob Träger, Leitung oder Fachkraft in Kitas und pädagogischen Einrichtungen, ein Qualitätsmanagement-Tool soll unterstützen und nicht zusätzlich belasten. Die Weiterwachsen-Lernwelt ist ein umfassendes Organisations- und Qualitätsmanagement-Tool für Kitas und pädagogische Einrichtungen mit Dokumentenmanagement und vielen praxiserprobten Vorlagen, Videokursen, E-Learning-Einheiten und Hunderten von Live-Seminaren inklusive Fortbildungsplaner. Alles an einem Ort, klar strukturiert und auf den pädagogischen Alltag abgestimmt. Ein Qualitätsmanagement-Tool soll helfen, nicht lähmen und nicht überfordern. Die Weiterwachsen-Lernwelt wurde für Kitas und pädagogische Einrichtungen entwickelt, die sich weiterentwickeln wollen, ohne sich zu verlieren, praxisnah, übersichtlich und konsequent an pädagogischen Prozessen orientiert, anschlussfähig für Entwicklung und Entlastung für alle Rollen. Wenn du Qualitätsmanagement neu denken willst, dann schau dich auf weiter-wachsen.de um und entdecke die zahlreichen Funktionen. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes.
Daniela, weißt du, was ich gleich am Anfang mir überlegt habe?
Na?
Ich habe gedacht, eine Sache wäre auf jeden Fall spannend, die ich gerne ausbreiten würde zum Beginn, und zwar, wie ich zu diesem Thema gekommen bin.
Mhm.
Soll ich damit einfach mal anfangen?
Sehr gerne.
Also, du hast ja gerade schon erzählt, ich bin in Kindertagesstätten unterwegs, gebe da als Trainerin, begleite Studientage, Teamentwicklung. Und ja, ich rechne immer so ungefähr, es liegt wahrscheinlich circa 10 Jahre zurück. Da habe ich vorrangig so offene Fortbildung gemacht und bin in Kindertagesstätten gegangen und habe die Teams dabei unterstützt, das Thema Nachhaltigkeit in ihre Bildungsarbeit zu bringen. Und ich hatte dann ein Konzept, wie, was ist Nachhaltigkeit und was kann man mit Kindern für Projekte machen und welche Methoden eignen sich dazu, und habe mich da auch selber dann Projekte in Kitas gemacht, damit ich dann auch weiß, wovon ich spreche. Und dann stellte ich immer mehr fest, dass ich in diese Kitas nicht an erster Stelle das Thema Nachhaltigkeit bringe, sondern vor allen Dingen eine Veränderung.
Mhm.
Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, dass ich wirklich festgestellt habe, oh, dass ich da gar nicht so das Wissen habe und mir auch dann die Methoden fehlen und auch der Umgang mit den Menschen, wenn so Veränderungen reinkommen. Da habe ich echt so das Gefühl gehabt, hier, ich dachte, ich hätte in meinem Rucksack Nachhaltigkeit, aber eigentlich habe ich noch einen zweiten Rucksack und da ist Veränderung drin. Und was heißt das denn jetzt?
Mhm.
Und deswegen habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe mich mit Change Management beschäftigt, habe eine Weiterbildung dazu gemacht. Genau, das fand ich nochmal, habe ich gemerkt, so in der Vorbereitung auf unser Podcast, unseren gemeinsamen heute, das nochmal wichtig hervorzuheben, wie ich dazu gekommen bin, weißt du?
Mhm. Ja, also dass du quasi aus der eigenen Erfahrung gemerkt hast, wie wichtig das ist,
ja,
Sowas dann auch zu begleiten. Ja,
mhm.
Ja, spannend. Vielleicht, bevor wir so richtig tief einsteigen, vielleicht magst du auch noch mal kurz sagen, wenn wir jetzt von Change Management sprechen, was ist denn eigentlich? Also was meinst du mit Change und was vielleicht auch nicht?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich in wirklich jedem Seminar oder Workshop, den ich zu diesem Thema mache, erstmal thematisiere, weil ich merke, wenn es um Veränderungsprozesse geht, dann ist das ein sehr breit auslegbarer Begriff. Und selbst wenn wir Change Management hören, dann haben wir so Ideen im Kopf, die sehr unterschiedlich sind. Und ich merke das auch immer wieder, dass da dann auch unterschiedliche Erwartungen an mich gestellt werden. Und deswegen würde ich sowas auf jeden Fall auch immer gleich am Anfang nochmal klären. Finde ich gut, dass du das vielleicht zum Anfang auch ansprichst. Also so ein bisschen die Frage, was kennzeichnet eigentlich einen Change-Prozess? Wann sprechen wir von einem Change-Prozess? Und was heißt dann auch Change-Management, ne? Das finde ich vor allen Dingen auch wichtig, weil wir sind ja hier mit Leitungskräften, Führungskräften zusammen in einem Raum, die zuhören, dass ich das auch verstehe, wenn ich meinetwegen eine Unterstützung, eine Begleitung in einem Veränderungsprozess anfragen möchte, dass ich auch weiß, wovon sprechen wir hier eigentlich. Ne? Mhm. Genau, also es gibt dann nämlich, das habe ich aus dem Buch von Anna-Karina Weber, die hat zum Thema Organisationsentwicklung in Kitas ein Buch geschrieben, und die greift da eine wichtige Differenzierung auf zwischen Teamentwicklung, Organisationsentwicklung und Change Management. Und das spreche ich auch häufig an, dass wenn wir von einer Teamentwicklung sprechen, was nämlich häufig das eigentliche Thema ist, mit dem ich häufig so konfrontiert werde. Ne? Es geht darum, ich merke, es gibt viele Veränderungen in unserem Team durch Fluktuation oder im Leitungsteam verändert sich was. Dann, das ist Teamentwicklung. Da geht es um ja zwischenmenschliches Miteinander, Beziehung, Kommunikation, Rollenverständnis. Das ist Teamentwicklung. Und das andere, Organisationsentwicklung, ist ein sehr langfristig ausgelegter Prozess, bei dem alle möglichen Ebenen und Bausteine einer Organisation integriert werden. Und das ist sehr prozessorientiert. So. Langfristig, kontinuierlich und läuft wirklich über so eine längere Zeit. Und Change und damit auch Change Management ist so eine punktuelle Optimierung mit so einem ganz klaren Vorgehen auch. So eine Diagnose, Analyse, Substanzaufnahme, Ziele formulieren, Konzept dazu entwickeln, umsetzen, evaluieren. So. Und das, was ich dazu immer gerne beschreibe, es kann auch sein, dass ich eine Organisationsentwicklung mache und darin einen Change-Prozess habe. Ja, als ein kleines Veränderungsvorhaben, bei dem es nämlich wichtig ist, es gibt einen Anfang und ein Ende. Ich weiß, es ist ein Ausgangszustand, es gibt ein klares Ziel, wo ich hin möchte mit einem Endzustand. Und das ist überschaubar und das ist nämlich, finde ich, das wird dann deutlich, aha, und Teamentwicklung ist ja etwas, was immer irgendwie läuft und stattfindet, ne? Und ich denke, diese Differenzierung hilft, um noch ein bisschen klarer zu machen, was ist auch Change oder Change Management und damit auch ein Change-Prozess.
Ja. Hast du da vielleicht mal so 2, 3 Beispiele aus pädagogischen Einrichtungsalltag?
Wozu du meinst,
also was ein Change ist?
Ich lerne ja auch immer gerne und stolper ja dann auch selber an die Situation rein und habe einmal in einem größeren Träger so als Prozessbegleiterin, als Fortbildnerin mitgeholfen. Auch da ging es um dieses Thema Nachhaltigkeit, das in Kindertagesstätten zu bringen. Und dann merkte ich irgendwann so, Mensch, wir machen jetzt hier, es war noch mit Kollegen zusammen, wir machen jetzt hier Teamfortbildung dazu und wir bringen das jetzt in die Kitas. Es gibt überhaupt keine Indikatoren und es gibt gar keine Verankerung in der Organisation. Und dann habe ich gemerkt, das ist ja auch keine Organisationsentwicklung. So, ne? Das war ein Projekt, das Thema Nachhaltigkeit über Fortbildung in Kitas zu bringen. Es war nicht eine Organisationsentwicklung, das in allen möglichen Bereichen, was weiß ich, Beschaffung in der Hauswirtschaft oder was heißt Führung, Nachhaltigkeit, in diesen ganzen anderen Bereichen war das nicht Thema. Das war für mich so eine Erkenntnis. Und wenn du nochmal so fragst, was sind Change-Prozesse in Kitas, mit denen ich immer wieder so zu tun habe oder die immer wieder auch in Seminaren Menschen dann einbringen und mich dann um Unterstützung fragen. Das ist zum einen konzeptionelle Veränderung, wo es ja auch dann ein Change-Prozess daraus gebaut werden kann. Beispielsweise, wir haben geschlossene Gruppen und wollen die in teiloffen oder offen da Funktionsräume, also da verändern.
So. Ja.
Das ist dann etwas, das kann man klar formulieren mit Anfang und Ende. Ne? Das wäre jetzt ein konkretes Beispiel, womit ich viel zu tun habe. Oder es gibt einen Neubau. Und die ganzen Krippe zieht um in den Neubau. Oder das ist ja dann auch klar mit Anfang und Ende. Oder es gibt eine Zusammenlegung von Gruppen. Und das braucht dann eine Begleitung. Was bedeutet das? Ne? Wie wird das zusammengelegt und so? Das kann man dann halt mit einem Change Management im Rahmen von wir machen jetzt Change Management dann begleiten.
Okay. Ja, das finde ich spannend, weil das war mir tatsächlich selber auch gar nicht so klar, dieser Unterschied zwischen Organisationsentwicklung und Change Management und dass eben, dass ein Change Management Anteil eben in der Organisationsentwicklung mit dabei sein kann. Das ist, ja, dank dir. Jetzt richten wir uns ja heute an Führungskräfte. Wie ist es denn, was brauchen Führungskräfte denn in Veränderungsprozessen? Also was hilft?
Ja, das ist, was ich daran feststelle an der Frage, so was brauchen Führungskräfte, um so ein Change-Vorhaben gut zu begleiten? Was hilft dabei? Das ist ein großes Thema. Und das ist, habe ich den Eindruck, auch auf der Grundlage von meinen Erfahrungen, dass ich immer mehr gemerkt habe, es ist wichtig, sich auf weniger Dinge zu konzentrieren, weil ich kann nicht so eine Bandbreite von, ich weiß nicht, 10 Aspekten bedenken. Ne? Und deswegen merke ich, ich versuche es immer weiter runterzubrechen auf die wirklich relevant sind. Ein Aspekt, den ich auch in meiner Weiterbildung zur Organisationsentwicklung kennengelernt habe, das hängt auch so mit den Herausforderungen zusammen, in denen ich durchaus begegnen kann, wenn ich als Leitung oder als Führung so einen Veränderungsprozess begleite. Dass es ganz wichtig ist, dass ich immer, ich nenne es die Prozesshoheit habe. Und dass ich darauf achte, dass ich nicht immer wieder mich involviere. Das ist etwas, was ich als Beraterin oder Prozessbegleiterin auch immer wieder mache. Dass ich mich selber frage, habe ich hier noch die Prozesshoheit, überblicke ich noch oder fange ich an, mich in kleinen Kämpfe auf so Nebenschauplätze oder in Diskussionen irgendwie so zu verfangen und bin dann so involviert, dass ich nicht mehr diesen Überblick, diese Prozesshoheit habe. Das ist ein Aspekt, den ich so grundlegend ganz wichtig finde. So, das ist der eine Punkt. Das andere ist, und da baue ich auch wieder ein bisschen auf ein Konzept auf, das ich selber kennengelernt habe. Das ist das Vier-Säulen-Konzept. Ich muss gleich nochmal überlegen, fällt mir gerade nicht ein, aber das liefere ich noch nach, von wem das ist. Dass wenn ich als Führung in Change-Prozessen unterwegs bin, dass ich die Aufgabe habe, vier Säulen zu beachten. Das eine ist, dass ich ein Konzept entwickle und dafür brauche ich dann Wissen, Methoden, ne? Was ist eine Strategieentwicklung beispielsweise? Wie kann ich eine Bestandsaufnahme, Analyse machen? Ich brauche also Wissen, um dann so ein Konzept aufzubauen. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist, dass ich weiß, wie ich einen Prozess moderiere, dass ich beispielsweise dann weiß, wie sind die Feedbackschleifen, was mache ich dann, wenn Anpassungen passieren. Ich brauche also ein gutes Prozessmanagement. So. Und auch sowas wie Umgang mit Fehlern, wie geben wir uns Feedback, das gehört alles zu dieser zweiten Säule. Und dann die dritte Säule, die ist, die geht so ein bisschen in das Psychologische und und Coaching-Kompetenz rein. Dass ich darauf achte, dass ich die Menschen auf der emotionalen Ebene auch abhole und begleite. Ich hatte mal eine Teilnehmerin, die sehr in dieser dritten Säule so unterwegs war mit, ich passe auf, dass ich die Menschen mit ihren Ängsten wahrnehme und dass sich jeder gesehen fühlt und wertgeschätzt und beteiligt. Und das ist wichtig. Es funktioniert aber nicht ohne diese zwei anderen Säulen, die ich eben schon genannt habe. Ne? Mhm. Und die letzte Säule ist, dass ich als Führung auch mich selber auf den Weg mache. So. Mhm. Ne? Als Beispiel ist auch zu diesem Thema Nachhaltigkeit, da bin ich im Gespräch mit einer Fachberatung gewesen und die sagte dann zu mir, ja, das Ziel ist, dass der Katalog erweitert wird, wie Nachhaltigkeit jetzt gelebt werden kann. So. Es gab aber nicht eine Bereitschaft, sich selber auch damit zu beschäftigen, weil wenn wir uns mit einem Team auf einen Veränderungsprozess zubewegen und damit auseinandersetzen, dann heißt es ja auch, wir müssen uns genauso damit beschäftigen, was macht das mit mir und was ist meine Vision und wie fühlt sich das für mich als Führung an? Und umso menschlicher ich da reingehe, ob es jetzt ich als Beratung oder auch eine Führungskraft ist, umso mehr spüren die Menschen dann auch, ich bin Teil von dem Prozess. Deswegen, das ist die vierte Säule. Und die finde ich, die sind ein bisschen, oder die sind hilfreich für Führungskräfte, dass man darauf achtet, dass man diese vier Säulen bedient oder beachtet, wenn ich so einen Veränderungsprozess reingehe. Mhm. Genau.
Ja, du wolltest noch was sagen?
Ich merke, das Thema ist so groß und wir haben 45 Minuten, dass es gar nicht so einfach ist, genau zu schauen, was wir ansprechen. Wir kommen aber ja auch bestimmt noch auf den einen oder anderen Punkt zu sprechen. Ich würde sagen, das durchzieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden, was du jetzt angesprochen hast, weißt du?
Mhm. Ja. Was ich ganz spannend finde, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass Veränderung immer mit Haltung beginnt. Das passt ja dann wahrscheinlich so mit zu diesen vier Säulen. Also Haltung auch im Sinne von, ich muss das vielleicht gut vorbereiten als Leitung oder ich muss zumindest einen Überblick haben. Also ich muss ja wahrscheinlich gar nicht bis ins kleinste Detail damit bei sein, aber einen Überblick haben und dieses trennen können von, ich bin da selber involviert, also von dieser vierten Säule, von dieser dritten Säule, ne, ich habe meine ganzen Mitarbeitenden im Blick und trotzdem, gerade bei Change-Prozessen, könnte ich mir vorstellen, dass es ja eben auch immer diese Widerstände gibt. Warum denn? Haben wir aber schon immer so gemacht und jetzt muss ich plötzlich alles ganz anders machen und dann aber eben noch diesen, ich habe den Überblick und ich weiß, was dabei rauskommen soll, dass das durchaus eine Herausforderung sein kann, oder?
Mhm. Wie beschreibst du jetzt diesen Zusammenhang mit Haltung?
Haltung, also dass ich gucken muss, dass ich einerseits eben wirklich führe und sage, ne, das wollen wir erarbeiten und im besten Fall wahrscheinlich ja auch das Team mitnehmen und aber nicht sage, oh, jetzt bin ich aber ganz doll auf dieser emotionalen Schiene und bin ganz doll dabei mein Team. Also vielleicht ist meine Haltung, dass ich immer sehr beim Team bin, und immer sehr darauf achte, wie geht's denen? Und dann fällt mir das vielleicht schwer, diesen planerischen Teil durchzuziehen, weil ich sehe, oh Mann, das macht gerade ganz viel mit meinem Team. Und da hatte ich gedacht, dass das vielleicht irgendwie mit meiner Haltung als Leitung dann zusammenhängen würde.
Ja, auf jeden Fall. Da sind wir auch definitiv in so einem Führungsmodell, transformative Führung, ne? In der das, was du gerade ansprichst, ja auch mit reinspielt und bei der ich denke, das ist auch etwas, womit wir alle uns beschäftigen sollten, weil es immer mehr Veränderungsprozesse gibt und es wäre ja schön, wenn es nur eins gibt, aber es sind ja meistens mehrere parallel, dass ich mich damit beschäftige, wie möchte ich als Führungspersönlichkeit mit Veränderungen umgehen und welche Säulen unterstützen mich, was für Ansätze oder Aspekte integriere ich, damit es mir gut gelingt, ne? Und damit ich mich auch sicher fühle. So. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Okay. Wenn wir uns jetzt nochmal so mit dem Begriff Change oder Change-Prozess auseinandersetzen, kannst du so sagen, gibt es irgendwas, was Change-Prozesse kennzeichnet und was vielleicht auch alle Change-Prozesse gemeinsam haben?
Ja, das ist eine Frage, mit der ich mich nämlich immer wieder beschäftige, weil Veränderungsprozesse sind, also jeder ist anders, weil sind ja auch immer wieder andere Menschen involviert. Und ich habe gemerkt, naja, gleichzeitig ist es wichtig zu schauen, was passt denn? Und ich stelle fest, dass ich habe schon viel Literatur zum Thema Change Management mir angelesen und habe festgestellt, ganz viel, was dann so aus der, ich sag mal, Business-Welt kommt, das ist dann nicht so kompatibel auch für den Pädagogbereich, für Kitas, mhm. für soziale Organisationen. Und habe dann auch immer wieder so geguckt in der Begleitung, der Beratung von Veränderungsprozessen, was ist es denn, was sich wiederholt, bei dem ich merke, das kann man dann weiternehmen, weitergeben und das kann dann den Menschen Sicherheit geben und das können sie sich notieren, dass sie darauf vielleicht auch achten. So. Mhm. Und ein wichtiger Aspekt ist Beteiligung. Mhm. In jedem Veränderungsvorhaben, jedem Veränderungsprozess ist es wichtig, die Beteiligung zu klären. Und ich sag mal, wenn ich das unprofessionell mache, dann würde ich, ist jetzt sehr plakativ, aber ich stelle mich vor dem Team und sage, Mensch, ich möchte gerne mit euch zusammen konzeptionell etwas verändern und wir von den geschlossenen Gruppen gehen wir jetzt in so offenes Werkstattkonzept und ja, was wollt ihr dazu machen? So, das wäre ja dann erstmal eine Möglichkeit, das so zu formulieren. Was habt ihr für Wünsche? Was habt ihr für Erwartungen? Das wäre euch wichtig. Und das, was wir damit ja wollen, ist Beteiligung schaffen. Erstmal ein positiver Ansatz. Ne? Mhm, ja. Ich möchte die Menschen mitnehmen. Geht ja auch nicht ohne sie. Ne? Ja. Und gleichzeitig führt es dazu, dass ich durchaus die Situation haben kann, dass da ganz viele Ideen und Wünsche und Vorstellungen zusammenkommen, die ich dann gar nicht in einen guten Rahmen, in ein gutes Konzept bringen kann und dann später damit beschäftigt bin, nachdem ich so diesen Anfang gemacht habe, die ganzen Widerstände abzuholen. Deswegen finde ich es so wichtig, ich sage immer, klärt eure Beteiligung, macht ein Beteiligungskonzept. Welche Dinge sind nicht verhandelbar? Welche Dinge sind vorher schon entschieden? Das kann ja auch sein von der Trägerebene, ne? Mhm. Oder der Zeitrahmen ist vorgegeben. Also alles, was entschieden ist, zu benennen und dann zu benennen, wo es, was sozusagen dann nach der Entscheidung noch ein Spielraum möglich ist, aber da auch zu sagen, wenn dann die Menschen sich mit ihren Ideen einbringen, was davon wird in den weiteren Prozess einfließen oder was davon ist vielleicht nur eine Rückmeldung und ich sage, ja, ich nehme das mit, das wird aber nicht am Ende diesen weiteren Prozess beeinflussen. Es kann dann eine Kritik sein, die ich mitnehme. Also das ist das, was ich meine, was ich wichtig finde, dass ich den Beteiligungsrahmen kläre. Das ist eine Sache, die ich sehr wichtig finde. Dann das Thema Umgang mit Widerstand. In jedem Veränderungsprozess gibt es Widerstand. Immer. Deswegen nehmt es grundsätzlich erstmal an. Und ich finde, Klaus Doppler, der sich viel mit Change Management beschäftigt hat, Bücher geschrieben hat, der sagt halt selber nicht, das Auftreten von Widerstand sollte Sorgen oder auch Verdacht schöpfen, sondern das Ausbleiben von Widerstand. So. Okay. Deswegen merke ich, wie wichtig es ist. Und das ist häufig dann auch ein Auftrag an mich, wenn ich als Beraterin dazu geholt werde, im Rahmen von einer Auftaktveranstaltung oder ähnlichem Raum zu geben für Dialog und dass sich die Widerstände zeigen. Weil wenn die hinter verschlossenen Räumen, Türen, hinter verschlossenen Türen aufkommen, dann kann ich da nicht drauf reagieren. Und ich habe mal in einem Prozess wirklich 4 Flipcharts vollgeschrieben mit allen möglichen Dingen, die so sich in Form von Widerstand gezeigt haben. Und dann meinte ich, vielen, vielen Dank, jetzt wissen wir, woran wir arbeiten können.
Mhm, ja. Mhm.
So, also es gibt keine Veränderung ohne Widerstand und häufig steckt halt hinter jedem Widerstand auch eine verschlüsselte Botschaft. Vielleicht merke ich, ich bin überfordert, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Kommt das häufig vor. Oder ich bin selber gerade gestresst und merke jetzt noch eine Veränderung, das ist zu viel. Mhm. Und das ist halt auch etwas, wenn sich Widerstand zeigt, kann ich darauf schauen, was vielleicht individuell diese Person gerade auch braucht oder grundsätzlich nicht persönlich nehmen. Und einen schönen Satz möchte ich dazu noch sagen, dass Widerstand ist wie ein Teil des Immunsystems in einem Team. Das heißt, wenn sich Widerstand zeigt, dann kann das auch für mich nochmal zeigen, so okay, gut, irgendwas ist da vielleicht, muss ich nochmal schauen, was die gerade anders brauchen oder worauf wir erstmal eingehen müssen. Und da habe ich dann beispielsweise in einem Kita-Team gesagt, okay, ich merke gerade ganz viel Widerstand. Wie wäre es denn, wenn wir erstmal eine Pilotphase machen? So an Absprache mit dem Leitungsteam natürlich. um darauf zu reagieren, dass wenn ich jetzt sage, wir machen das ein Jahr, ist es für dieses Immunsystem, das ist zu viel. Das können wir denen nicht zumuten. Genau. Und Widerstand zeigt, dass bei den Menschen die Veränderung ankommt. Mhm. Wenn sie nicht reagieren, dann haben sie das Gefühl, ich mache nicht mit oder es betrifft mich ja eh nicht. Deswegen ist es erstmal grundsätzlich gut. Grundsätzlich gut, weil es zeigt, die Menschen beschäftigen sich damit. Und ich kann dann die Menschen fragen, was braucht ihr, um mitzugehen und den Veränderungsprozess als Chance zu sehen. Also ich kann ja Widerstand trotzdem auch positiv reframe, umwandeln. Ne? Mhm. Sehr wertvolle Frage. Was brauche ich, um die Veränderung als Chance zu erleben, als Chance zu sehen? Ne?
Das heißt, du gehst ja dann im Grunde von den Widerständen auch wieder in die Mitbeteiligung quasi. Ne? Also selbst wenn bestimmte Sachen vielleicht nicht entschieden werden können, weil das Gesetz ist, und trotzdem kann man ja dann eben gemeinsam gucken, wie können wir es für uns bestmöglich dann umsetzen.
Genau. Und dann kann ich auch so eine Frage wie, was unterstützt dich dabei oder was brauchst du dafür, um eine Veränderung mehr als Chance zu erleben, kann ich alles sammeln. Und dann kann ich danach sagen, ne, Beteiligungskonzept, das und das und das können wir mit reinnehmen, das und das und das nicht. Also dann kann ich auch immer wieder nochmal den Rahmen klar machen, ne? Mhm.
Und würdest du denn sagen, das ist, also wenn du von außen kommst, ist es für dich leichter, als wenn eine Leitungskraft den Part übernimmt? Also diesen Moderationspart im Grunde?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Das hängt davon ab, wie lange bin ich als Leitung, wie anerkannt bin ich im Team als Leitung, wie sicher fühle ich mich, habe ich Erfahrung mit Veränderungsprozessen, ist es ein großes Veränderungsvorhaben. Deswegen würde ich sagen, es ist immer gut, das abzuwägen, überfordert mich das und ich hole mir eine Beratung, zum Beispiel für die Auftaktveranstaltung, oder für ein Beratungsgespräch oder merke ich, nee, das können wir ja auch vielleicht, ne, wenn es noch eine Stellvertreterin gibt oder einen Stellvertreter, das können wir gemeinsam wuppen. Tatsächlich Einzelfall zu Einzelfall.
Also ich glaube, es kommt drauf an.
Genau, ich habe noch einen weiteren Punkt. Mhm. In jedem Veränderungsprozess geht es darum, dass wir die Wirklichkeiten abgleichen. Also es gibt auf der einen Seite vielleicht Menschen, die eine Sicht auf das Veränderungsvorhaben haben und Ängste haben oder verunsichert über Forderungen, und andere sind total begeistert. Das ist gleichzeitig der nächste Punkt, dass wir immer wieder auch mit verschiedenen Rollen zu tun haben. Ne? Aber kommen wir nochmal auf diese Wirklichkeiten. Es geht also darum, dass ich die Sichtweisen abgleiche, um zu schauen, welchen Ausschnitt guckst du dir gerade an? Jetzt nochmal auf dieses Beispiel, geschlossene Gruppen in teiloffene oder offene Gruppen wechseln. Und das ist meinetwegen eine E-Kita, ja? Also da haben die Kinder mit verschiedensten Herausforderungen. Und da gibt es dann vielleicht eine pädagogische Fachkraft, die sagt, oh mein Gott, wir schaffen das vielleicht nicht so, diese Kinder gut mitzunehmen. Sie sieht diesen Ausblick, diesen Ausschnitt. Und eine andere Kollegin sieht vielleicht, wow, endlich kann ich irgendwelche Aktionen mit den Kindern machen, was ich schon immer machen wollte. Mhm. Und diese verschiedenen Sichtweisen erstmal den Raum zu geben, sagen, lass mal die Wirklichkeiten abgleichen. Was ist deine Sichtweise, was ist deine Perspektive auf diese Veränderung, ohne es zu werten, sondern die erstmal aufzunehmen. Das finde ich total wichtig, wertschätzend. Da wären wir auf jeden Fall bei der dritten Säule. Dann hatte ich ja diese Rollen benannt. Das habe ich auch schon häufig gemacht, dass ich dann an einer Flipchart alle möglichen Rollen, die es in Veränderungsprozessen gibt, aufgeschrieben habe. Ne? Der Warner, der Bewahrer. Ich kann das auch nachher nochmal in Campus stellen übrigens. Den Bremser, ein aufgeschlossener Mitmacher. Aber dann gibt es auch immer so ein bisschen die Experten und alle so Vielfalt, wie sie immer in Teams ja auch auftaucht. Mhm. Und dann durfte jeder bepunkten, in welcher Rolle befinde ich mich gerade in unserem laufenden Veränderungsprozess. Und dann haben wir anschließend zusammen darauf geguckt und habe ich gesagt, schaut mal, es ist eine Vielfalt und das brauchen wir auch. Der Skeptiker deckt vielleicht Sachen auf, die ich nicht beachtet habe. Der Aktivist oder der Visionär bringt neue Ideen ein, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Wir brauchen das. Das merke ich. Wir haben immer sehr viele verschiedene Rollen im Veränderungsprozess. Und das ist wichtig, die abzuholen. Genau. Dann ein, und da würde ich sagen, letzter Punkt, dass es wichtig ist, dass ich darauf achte, wenn ich einen Veränderungsprozess begleite, dass es immer um eine Verbindung von etwas Alten und etwas Neuen geht. In jedem Veränderungsprozess haben wir mit Menschen zu tun, die nicht so loslassen können, weil das ist das Gewohnte, da sind sie erfahren, da fühlen sie sich sicher, das ist auch Gewohnheit und es gibt irgendwie dieses neue Ufer, sag ich mal. Ich arbeite da auch gerne mit diesem Bild eines Schiffs, einer Brücke und ich gucke mir an, was ist gut und wichtig und wollen wir nicht verändern, sondern möchten wir bewahren und mitnehmen. So, da werden auch häufig Menschen, die am Anfang sagen, die werden dann nochmal wertschätzend auch mit ihren Erfahrungen angesprochen. Dann kann ich mir die Brücke anschauen, was brauche ich in dem Prozess, damit ich mich sicher fühle? Welche Unterstützung kann ich auch zwischendurch immer wieder abfragen? Und das Letzte ist, dass ich dann auf dieses neue Ufer schaue, was ist das, worauf wir uns freuen? Was ist das, was wird anders sein? Ne? Und diese Verknüpfung von Alten und Neuen, Zuversicht, Mut auf das Neue oder Vorfreude auf Mut schaffen und das Alte mitnehmen und schauen und auch verabschieden und würdigen, das ist ganz wichtig und das ist in jedem Veränderungsprojekt etwas, was wir machen müssen.
Das heißt also, wenn ich jetzt wieder so an Leitung, aus Leitungssicht überlege, ich muss durchaus eben auch ganz viel, oder das heißt ganz viel, erstmal auch Zeit einplanen, um eben das alles zu machen, bevor wir wirklich so richtig Inhalt. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel von geschlossene Gruppen zu offene Gruppen. Das heißt, ich würde erstmal wirklich das Team abholen, so gut wie es geht, da so gut gucken, auch wie kann das Team unterstützen, wo gibt es eben die Möglichkeit zum Unterstützen, bevor wir dann überhaupt in die wirkliche Planung sage ich mal, gehen mit, wie nutzen wir die Räume und wer besetzt, also welche Räume bieten wir an und wer besetzt die und sowas. Das heißt, dass ich da einfach noch mehr Zeit wahrscheinlich einplanen muss als nur dieses Organisatorische, sondern, und da kommt es wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt die Frage stelle, wieder ganz drauf an, aufs Team, wie viel Zeit brauchen die? Also da gibt es wahrscheinlich nicht so einen Richtwert, dass man sagen kann, ich brauche eine Auftaktveranstaltung von so und so viel Stunden oder...
Ja, das hängt ja wirklich davon ab, wie viel Zeit habe ich. Das ist auch wieder immer wieder natürlich so ein Thema. Wir haben gar keine Zeit dafür. Und ich denke dann, oder ich spreche dann häufig an, auch in einer Dienstbesprechung kann ich dieses Bewahren und Verändern, diese Brücke mit allen zusammen aufmalen und darüber sprechen. Das könnte ich auch im Rahmen einer DB machen und damit schon mal so anfangen. Das ist, ich arbeite, wenn wir jetzt hier über dieses Modell bewahren und verändern sprechen, das ist dann in meinem Konstrukt, in meinem Beratungskonstrukt, das ich habe, Teil von der ersten Phase in einem Veränderungsprozess. Und es gibt im Change Management ganz unterschiedliche Phasenmodelle. Ich arbeite gerne mit dem leichtesten, weil ich immer merke, ich möchte es so einfach wie möglich haben, weil es ist häufig ja schon komplex genug. Das sind drei Phasen. Das ist von Kurt Lewin ein Phasenmodell. In dieser ersten Phase geht es um das Vorbereiten und das Auftauen. So, also zu schauen, das kann ich auch mit dem sogenannten Soft-Modell machen, das kann ich mit so einem Bewahren und Verändern machen, dass wir erstmal schauen, was ist uns gut gelungen, was können wir, was nehmen wir mit, dass wir darauf schauen. Wir können aber auch genauso nochmal formulieren, was beschäftigt mich dazu. wo merke ich, brauche ich Unterstützung, ne? Also das alles aufzunehmen ist Teil der ersten Phase. So, und die zweite Phase, die Umsetzungsphase, da braucht es dann häufig, im besten Fall finde ich, so eine Projektgruppe, Menschen, die in jedem, die so ein bisschen immer so auch so mitbekommen, was passiert, weil meistens bin ich ja als Leitung gar nicht so fähig, das alles zu überblicken, und dann trefft man sich zwischendurch, gibt Rückmeldung, guckt, ob man was in dem in dem Konzept anpassen muss, in den Meilensteinen, die man gesetzt hat. Und da merke ich so eine Pilotphase, Projektgruppe immer ja sehr hilfreich. Mhm. Das gehört dazu. Und die letzte Phase finde ich mit am wichtigsten, dass ich evaluiere und gemeinsam darauf schaue, was ist uns gut gelungen, was nehmen wir für den nächsten Veränderungsprozess mit. Das ist, glaube ich, etwas, eine große Chance, dass ich mit jedem Veränderungsvorhaben ja auch die Möglichkeit habe, zu lernen für die Zukunft.
Mhm. Ja. Ja. Und du hattest bei unserem Vorgespräch so ein ganz schönes Bild. Du hast gesagt, dass du häufig, wenn du zum Beispiel jetzt Seminare hast, wo du mehrere Menschen aus unterschiedlichen Einrichtungen hast, dass du dann so ein Tablett, so ein imaginäres vor dir trägst und jedem, also für jeden so ein bisschen was dabei hast, also bestimmte Instrumente, die du gerne nutzt. Magst du da vielleicht einfach mal sagen, was sind denn so für dich die wichtigsten Instrumente? Welchen Herausforderungen kann man vielleicht auch mit diesen Instrumenten begegnen? Oder was können die auch tun, damit es vielleicht gar nicht so sehr zu diesen Herausforderungen kommt?
Ja, da könnten wir ja noch den ganzen Abend zusammensitzen. Ich schaue mal, welche ich merke, die immer wieder auch so ein Game Changer oder wirklich so ein, wie so ein Instrument sind, was in verschiedene Richtungen gut wirkt und hilft und auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt. So, das ist es, der Circle of Influence von Stephen Covey. Der hat sich so mit Effektivität beschäftigt, und da geht es darum, es gibt drei Kreise. Es gibt einen Außenkreis, einen mittleren Kreis und einen Innenkreis. Diese drei Kreise male ich häufig an und beschreibe dann, es ist in Veränderungsprozessen wichtig, dass wir unsere Energie produktiv bündeln. Wir können uns ganz viel nämlich damit beschäftigen, was alles nicht geht und was der Träger sagt und warum und und das führt dazu, dass wir Energie verlieren und gefrustet sind. Und wenn wir in diesem Bereich von Frust und Ohnmacht sind, dann sind wir in dem Außenkreis. Und häufig male ich dann auch oder ich verteile es auch auf dem Boden und mache da die Kreise. Dann sammeln wir alles, wo wir merken, da haben wir kein Einfluss drauf, das sind unsere Bedenken, unsere Sorgen, und da merken wir so, oh, ich kann nichts tun. Mhm. Häufig halten wir uns da in diesem äußersten Kreis auch auf, aber der führt halt nicht, da kommen wir nicht weiter. Ne? Mhm. Dann gibt es den mittleren Kreis, das ist der Kreis des Einflusses, da haben wir die Möglichkeit, Impulse zu setzen, beispielsweise wenn es so ist, dass der Träger was gesagt hat. Da können wir nochmal zurückspielen. Gibt es noch die Möglichkeit, ein bisschen mehr Zeit zu bekommen oder ähnliche Anregung. Wir können aber nicht entscheiden. Wir können trotzdem einen gewissen Einfluss halt so machen und durch Impulse, die wir setzen. Und dann gibt es den Innenkreis, und das ist der, wo wir Dinge unter Kontrolle haben, weil wir können es selbst entscheiden. Das ist auch unser Mindset. Das sind aber auch, wie planen wir jetzt die Abläufe? Wer hat welche Rolle? Wer hat welche Kompetenzen? Wie kann ich mich einbringen? Und wozu habe ich Lust? Und wo merke ich, das würde ich gerne abgeben, das zu entscheiden, ne? Und wenn ich in einem Team bin und merke, die verlieren sich in allem, was nicht geht, oder viel in so einem Klagen auch, sich dann auch für mich als Beraterin oder ich würde sagen, als Führungskraft ist genauso wichtig, sich dann auch abzugrenzen, zu sagen, lasst uns mal wieder darauf konzentrieren. Sonst ist es für alle Beteiligten ja anstrengend. Das ist der Circle of Influence. Gerne gleich am Anfang mit einbringen. dann das House of Change von Claes Janssen, einem schwedischen Psychologen. Das ist ein bisschen angedockt, da gibt es ähnliche Modelle auch, die Räume der Veränderung. Und es gibt in diesem Modell vier Räume. Und ich komme so ein bisschen auch aus der Aufstellungsarbeit und arbeite deswegen auch häufig dann mit diesem Modell auf dem Boden. Also das ist dann, so ist es für uns, auf dem Boden positionieren. Vier Räume so aufgebaut in so einem Viereck. Und der erste Raum ist der Raum der Zufriedenheit. Wenn ich in einem Veränderungsprozess Prozess merke, ach, es geht mich alles nicht an, dann bin ich in diesem Raum. Also dieses Modell holt die Menschen auch viel auf dieser emotionalen Ebene ab, ne? Wenn ich in dem zweiten Raum bin, das ist der Raum der Unruhe, dann ist die Veränderung bei mir angekommen, schon mal gut. Mhm. Aber ich merke vielleicht, oh, muss das jetzt sein? Wir haben so viel gleichzeitig zu tun. Das ist jetzt echt nicht wahr, ne? Also kommen so in diese Gefühle auch rein. Und dann gibt es den dritten Raum, das ist der Raum der Unsicherheit. Im Unterschied zu dem ersten und dem zweiten Raum bin ich da, aber schon zukunftsorientiert. Da fange ich an, mit dieser, mit diesem Veränderungsvorhaben umzugehen. Ich war letztens in einer Kita, da habe ich den Veränderungsprozess am Anfang mit dem House of Change gemacht. Und dann war ich später irgendwann da und meinte, fällt euch eigentlich auf, dass ihr durch das House of Change schon durchgelaufen seid? Also sie standen am, ne, das kann man auch gut nutzen am Anfang, zwischendurch oder auch am Ende. Und der letzte Raum ist dann nämlich der Raum der Erneuerung, wo ich dann merke, diese Veränderung, ich experimentiere damit sogar, ich fühle mich damit sicher, ich probiere mich sogar vielleicht selber mit Ideen aus, wie ich mich noch einbringe. Und immer wenn wir Veränderungsprozesse durchlaufen, durchlaufen wir diese Phasen. Das ist ganz normal, wie Trauerphasen. Und das ist etwas, was ich auch häufig den Teams erkläre, wenn du merkst, du bist gerade so emotional oder du merkst, ich möchte nicht oder ich kann nicht oder es überfordert mich. Das ist ganz normal. Es gehört dazu. Und ich war mal in einer Einrichtung, da stand jemand aus dem Team in diesem Raum der Unruhe als Einziger. Und dann stellte sich heraus, dass der als Kind in dieser Kita war. Okay. Also das war für ihn diese ganzen Veränderungen, das ging so tief, der konnte sich da im Vergleich zu den anderen überhaupt nicht weiter bewegen. Und es war einfach nur so ein, okay, ohne dass wir es bewerten, es muss auch nicht jeder was über seine Positionierung sagen. Diese Möglichkeit, das mit auf dem Boden zu machen, ist das eine. Wenn man sich selber damit nicht so sicher fühlt, finde ich, das ist auch ein Modell, was ich im Rahmen von einer Dienstbesprechung anmalen kann, um zu sagen, hey, ist ganz normal, wenn ihr merkt, Mensch, die Sabine, die rennt jetzt hier begeistert los, ich aber noch nicht, ist jetzt irgendwas verkehrt? Das ist ein Modell, mit dem ich auf jeden Fall auch immer viel arbeite, was ich immer mit einbringe. Und dann arbeite ich auch immer mit Visionsentwicklung, weil ich merke, wir sprechen immer viel von Zielen, ist ja auch wichtig, gehört zu der ersten Phase dazu. Wenn wir nach Kurt Lewin gehen, so, dass wir Ziele formulieren, aber wir brauchen auch Visionen, weil Visionen sind wie ein Anker, den wir in die Zukunft werfen und sagen, boah, das ist toll, da möchte ich hin. Das macht Lust, loszugehen. Das ist, hat dann so eine Sogwirkung, dass wir darüber sprechen, was ist die bestmögliche Zukunft? Wir haben die Veränderung abgeschlossen. Was ist das Bestmögliche, was wir dadurch erreicht haben? Und das gemeinsam in so Zukunftsaussagen zu formulieren, kann nochmal im Hier und Jetzt die Menschen zu unterstützen, zu überlegen, ja, was müssen wir denn tun, um da hinzukommen? Und diese Vision, die ist dynamisch, die kann sich auch nochmal verändern. Ein Ziel sollte ja schon das Gleiche bleiben, aber eine Vision, ne? Und das ist etwas, was mir immer sehr viel Spaß bringt und auch den Menschen dann zu sagen, lass uns mal erstmal eine Vision, wo wollt ihr denn hin? Und ich hatte mal einen Kita-Leiter, den ich begleitet habe, und der hat am Anfang seine Vision vorgestellt. Und da habe ich so richtig gemerkt, boah, das ist nicht nur sachlich, rational, so und so und so, sondern er ist von der Idee überzeugt. Und das stellt er jetzt vor. Guck mal, dann können wir das und das zusammen leben. Und da habe ich gemerkt, ja, es ist gut, wenn ich als Leitung mich mit Visionen beschäftige, die ich vielleicht selber formuliere. Oder, was ich noch schöner finde, gemeinsam mit dem Team Visionen entwickeln. Ne? Weil ich merke, wir denken immer viel an Ziele und vergessen Visionen, die genauso wichtig sind.
Okay, das wären also quasi drei, glaube ich, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Circle of Influence, House of Change und eben eine Vision. Genau. Leider haben wir für all die anderen Instrumente auf deinem Tablett nicht mehr die Zeit. Aber wenn du jetzt vielleicht noch so einen Tipp mitgeben dürftest, sagen wir mal, ne, ich höre heute als Leitungskraft zu und ich weiß bei mir, jetzt weiß ich, was ein Change-Prozess ist und ich weiß, bei mir steht demnächst ein Change-Prozess an. Was ist so aus deiner Erfahrung, oder vielleicht nicht die eine Sache, aber was ist so aus deiner Erfahrung das, womit ich mich dann als erstes oder die ersten 1, 2, 3 Sachen beschäftigen sollte, wenn es jetzt eben um einen Change-Prozess geht?
Ganz wichtig, dass ich mich damit beschäftige, was sind für Widerstände da und was muss ich beachten und habe ich vielleicht übersehen, weil die wichtige Informationen sind. Dieses Thema Widerstand als Chance zu sehen, etwas nachzujustieren, das finde ich ganz wichtig. Dann, dass Veränderung immer bedeutet, dass wir uns als Team auf den Weg machen können zu wachsen. Dass jeder Veränderungsprozess eine Chance ist. Und deswegen diese grundsätzlich positive Einstellung finde ich wichtig als Leitung, wenn ich die Aufgabe bekomme, etwas zu verändern. So. Schutzkonzept, nein, hey, ist eine Chance, wir können uns auf den Weg machen. So, ne? Das finde ich ganz wichtig. Und dann, dass ich mich damit beschäftige, wie ist die Feedback-Kultur bei uns, dass ich das auf jeden Fall aufbaue, ne? Was hat, welche Aufgabe hat ein Feedbackgeber, Feedbacknehmer? Und dass ich mich damit beschäftige, ob ich gut aufgestellt bin, wenn es um Konfliktmanagement geht. Weil damit werde ich zu tun haben. Häufig tauchen Konflikte auf, die irgendwie geschlummert haben. Also genau. Konfliktmanagement, dass ich mich da nochmal mit beschäftige, ob ich da gute Methoden und Wissen dazu habe. Also Widerstand als Chance sehen, selbst eine positive Einstellung. Und ich glaube, das sind schon mal ganz wichtige Grundlagen.
Okay, gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für den Input zum Change Management und merke schon, du könntest noch stundenlang weiter erzählen. Das ist ein großes Thema. Vielen Dank dir und es war sehr spannend heute mit dir.
Dankeschön, Daniela. Vielen Dank fürs Zuhören und für deine Fragen.
Sehr gerne.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp: In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft.